Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht. Mein Name ist Christian Bohlmann und ich habe heute wieder Frau Dr. Vera Niestegger aus dem 6. Senat zu Gast. Hallo Vera.
Ja, hi Christian. Ich freue mich auch, dass ich heute mal nach einer kleinen Sommerpause quasi wieder dabei sein kann.
Ja, du sprichst es an, Sommerpause. Die Sommerpause ist vorbei. Wir sind mitten im Herbst, ist die Oktoberausgabe unseres Podcasts und wir wollen uns eine Entscheidung anschauen des 1. Senats bei uns aus dem Haus, die aus September stammt. Das ist eine Entscheidung in einem Verfahren, das schon mal Gegenstand bei uns im Podcast war und insofern haben wir auch gerade dieses Verfahren rausgepickt. Das war nämlich Gegenstand unseres Podcasts Steuerrecht aus, festhalten, Mai 2020, ist schon eine Weile her. Das waren ja frühe Zeiten, nicht die Anfänge, aber frühe Zeiten unseres Podcasts. So lange gibt es uns schon und genau, dieses Verfahren ist wiedergekommen vom BFH. Wie genau, da werden wir gleich drauf eingehen und soll für uns Anlass sein, uns einerseits einmal die Entscheidung anzusehen, aber auch den Verfahrensablauf der jetzigen Entscheidung des 1. Senats zugrunde liegt. Vera, vielleicht kannst du einmal darstellen, was Sachverhalt der Entscheidung des 1. Senats war.
Ja, gerne, Christian. Ja, wie du gesagt hast, hat der Fall ja schon eine weitere Reise durch die Instanzen gemacht. Aber der Sachverhalt ist natürlich über all die Jahre der gleiche geblieben. Im Kern ging es darum, dass die Klägerin, die sich von ihrem Ehemann getrennt hatte, über mehrere Instanzen einen Rechtsstreit mit dem Ex-Ehemann geführt hat. Und zwar ging es darum, nachehelichen Unterhalt zu erhalten. Im Jahr 2015 haben sich die Ex-Eheleute dann geeinigt auf eine bestimmte Summe, die die Klägerin bekommen sollte. Und das war ein sogenannter Aufstockungsunterhalt, den sie da bekommen hat. Die Kosten dieses Rechtsstreits, die haben sich die Ex-Eheleute dann aufgeteilt und damit hat die Klägerin auch einen Teil der Gerichts- und Anwaltskosten getragen. Warum hat die Klägerin Aufstockungsunterhalt bekommen? Weil sie selbst eben auch noch berufstätig war. Sie hatte Einkünfte aus einer Teilzeitbeschäftigung. Sie hatte noch Kinder, deswegen konnte sie wahrscheinlich nicht Vollzeit arbeiten gehen. Außerdem war die Klägerin studierte Betriebswirtin und insofern in diesem Beruf eben auch tätig. Und sie hatte zwei Immobilien. Eine war ihr quasi aus der Scheidung zugewandt worden und eine hatte sie sich noch selbst gekauft. Und aus diesen Immobilien hat sie auch Einnahmen erzielt. Die waren ja aus der einen Immobilie durchgängig positiv und aus der anderen aber erst ab dem Jahr 2015. Die Unterhaltsleistungen, die die Klägerin dann von ihrem Ehemann oder Ex-Ehemann bekommen hat, die wollte der Ehemann gerne als Sonderausgaben geltend machen. Das geht ja steuerlich. Und dafür braucht man die sogenannte Anlage U. Die hat der Ehemann ausgefüllt und die Klägerin hat diese Anlage unterschrieben. Und damit gab es dann für den Mann den Sonderausgabenabzug. Der Mann hat die Ausgaben geltend gemacht. Auf der anderen Seite führt das dann aber dazu, dass die Klägerin diese Unterhaltsleistung als sonstige Einnahmen nach § 22 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes versteuern muss. Und das hat die Klägerin auch gemacht. Und zusätzlich hat sie dann in ihrer Steuererklärung für das Jahr 2015 die Kosten dieser Prozessführung, das waren erstmal so rund 7.000 Euro, die sie da ausgegeben hatte, als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht. Das Finanzamt konnte sich damit aber nicht anfreunden und hat gesagt, dass das nicht zu berücksichtigen ist, hat die Berücksichtigung also abgelehnt und verwiesen auf den Paragraphen 33 Absatz 2 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes. Und das ist eben eine Norm, die regelt speziell die Berücksichtigung von Prozesskosten. Die gibt es auch oder gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so lange. Und danach sind die Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits vom Abzug ausgeschlossen. Es sei denn, es handelt sich um Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. Ja, die Klägerin war mit der Entscheidung des Finanzamtes wiederum auch nicht einverstanden und hatte die Klage vor dem Finanzgericht erhoben. Da vielleicht noch als kleine Besonderheit, sie wollte jetzt beim Finanzgericht auch nicht mehr die vollen 7.000 Euro haben, sondern 5.000 Euro. Und zwar waren das die Aufwendungen, die sie tragen musste, um wirklich diesen Unterhalt zu bekommen und nicht noch sonstige Scheidungskosten. Ja, das Klageverfahren vor dem Finanzgericht, das endete, wie du eben schon gesagt hast, mit Urteil vom 3.12.2019. Und ja, damit sollte man meinen, wäre der Streit ja beendet gewesen.
Genau, das Verfahren, das endete, und zwar mit einer Klagestattgabe. Und im Rahmen dieser Klagestattgabe war es so, dass sich der erste Senat in seiner Entscheidung aus 2019 zu der Frage des Vorliegens außergewöhnlicher Belastung überhaupt nicht hat äußern müssen. Warum hat er das nicht? Weil er die steuerliche Berücksichtigungsfähigkeit der durch die Klägerin geltend gemachten Aufwendungen an anderer Stelle gesehen hat. Er hat diese Aufwendungen nämlich als Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften berücksichtigt. Und dem lag die Überlegung zugrunde, wer da tiefer einsteigen will, dem sei unsere Podcast-Folge aus Mai 2020 empfohlen, in der auch die damalige Berichterstatterin zu Wort kommt. Dem lag die Überlegung zugrunde, dass wenn die Klägerin den Bezug von Unterhalt anstrebt im Klagewege und dafür Kosten auf sich nimmt, dann müssen diese Kosten, die sie aufwendet, jedenfalls in dem Fall, in dem dann der Unterhalt in die steuerliche Bemessungsgrundlage einfließt, ebenfalls steuerliche Berücksichtigung finden, dann als sogenannte vorweggenommene Werbungskosten. Und von dieser Überlegung, der Folgerichtigkeit, hat sich der erste Senat leiten lassen, hat gesagt, okay, wenn diese Entscheidung des Unterhaltsverpflichteten, die Unterhaltsleistung als Sonderausgaben zum Abzug zu bringen, rechtsgestaltende Wirkung auch für die Ebene der Unterhaltsberechtigten, also der Klägerin im vorliegenden Fall hat, dann muss sich das auch in Gänze durchziehen und insoweit einen Veranlassungszusammenhang der Kosten der klageweise Geltendmachung des nachehelichen Unterhalts begründen. Deshalb gab es, wie gesagt, keine Ausführungen zum Vorliegen der Voraussetzungen aus § 33, insbesondere nicht zu den Voraussetzungen aus § 33 Absatz 2 Satz 4. Es kam aber zu einer Entscheidung über die Zulassung der Revision, nämlich der Gestalt, dass aufgrund dieses neuen Gesichtspunktes, der bisher in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung noch nicht aufgegriffen worden war, der erste Senat die Revision zum BFH zugelassen hatte.
Ja, und das Finanzamt, das hat dann von der Möglichkeit, die Revision einlegen zu können, auch Gebrauch gemacht. Denn das war natürlich mit dieser Entscheidung, die jetzt letztlich dazu geführt hat, dass die Aufwendung ja abziehbar war, nicht einverstanden. Das Verfahren wurde beim BFH unter dem Aktenzeichen römisch 10 R 7 aus 20 geführt. Und ja, was hat der BFH gemacht? Der BFH hat sich der Ansicht unseres ersten Senats hier im Ergebnis nicht angeschlossen. Der BFH hat schon einige Grundsätze aus dem ursprünglichen Finanzgerichtsurteil bestätigt und gesagt, ja, das habt ihr richtig gesehen. Und zwar, dass es auch bei Einkünften aus § 22 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes Werbungskosten geben kann, wie bei allen anderen Überschusseinkünften. Und auch sogenannte vorweggenommene Werbungskosten, die ja gerade anfallen, um eine bestimmte Einkunftsquelle zum Beispiel zu erschließen. Aber der BFH hat gesagt, dass es eben in Bezug auf die Unterhaltsleistung hier eine Besonderheit gibt. Und zwar die, dass die Unterhaltsleistungen nicht per se steuerpflichtig sind, sondern erst dann, wenn derjenige, der diesen Unterhalt zahlt, die Anlage U ausfüllt, also einen Antrag stellt und der Empfänger der Leistung dann diese Anlage U auch unterschreibt. Und bezogen auf unseren Streitfall war es ja damit so, dass nicht die Klägerin in der Hand hatte, ob überhaupt irgendwann mal steuerpflichtige Einkünfte anfallen, sondern der Ex-Mann. Und im Zeitpunkt, als diese Prozesskosten angefallen sind bei der Klägerin, und sie die eben verursacht hat, da stand eben noch überhaupt nicht fest, ob wirklich daraus irgendwann auch mal steuerpflichtige Einkünfte resultieren können. Ja, und der BfH hat daher betont, dass der Antrag des Unterhaltsverpflichteten sozusagen zeitlich eine Zäsur darstellt. Erst nach diesem Antrag geht es rein in die Steuerpflicht und die Aufwendungen, die danach entstehen, die können dann eventuell auch als Werbungskosten abgezogen werden. Aber alles, was vor diesem Antrag liegt, das ist dem privaten Bereich der jeweiligen Leute zuzuordnen.
Ja, genau. Also zusammenfassend kann man im Hinblick auf diese BfH-Rechtsprechung also sagen, dass die sonstigen Einkünfte nach § 22 Nummer 1a StGB bis zur Antragstellung durch den Unterhaltsverpflichteten gewissermaßen keine vorweggenommenen Werbungskosten kennen. Ne? Insoweit gibt es bis zu dieser zeitlichen Zäsur tatsächlich nur originär den Bereich der privaten Lebensführung und ja, in den Kopf des potenziell Unterhaltsberechtigten geschaut, bedeutet das letztlich, dass der sich ja, solange er nicht weiß, wie sein Gegenüber, der Unterhaltsverpflichtete, reagiert auf steuerlicher Ebene, er ja noch nicht die Absicht haben kann, steuerpflichtige, steuerbare Einkünfte zu erzielen und es damit an einem Veranlassungszusammenhang nachher, der Voraussetzung für die Annahme von Werbungskosten ist, fehlt. Der BfH konnte dem Verfahren an dieser Stelle aber kein Ende setzen, sondern hat die Sache an das Finanzgericht Münster, an den ersten Senat zurückverwiesen. Warum? Weil in erster Instanz, das hatten wir ja dargestellt, der erste Senat aus unserem Haus überhaupt gar keine Feststellungen zum Vorliegen außergewöhnlicher Belastung oder zum Nichtvorliegen außergewöhnlicher Belastung in tatsächlicher Hinsicht hat treffen müssen. Folgerichtig, weil er rechtlich ja schon Werbungskosten als gegeben ansah. Der BfH kann als reine Revisionsinstanz solche tatsächlichen Feststellungen nicht selbst treffen und war deshalb ja gezwungen, die Sache an den ersten Senat in unserem Haus zurückzuverweisen zur Überprüfung dahingehend, ob denn die Voraussetzungen insbesondere des Ausnahmetatbestandes aus § 33 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz gegeben waren.
Genau, und das hat der erste Senat dann natürlich hier auch gemacht. Und die Entscheidung, die dabei rausgekommen ist, die ist ja jetzt im Grunde der Anlass dafür, dass wir das Ganze nochmal im Podcast besprechen wollen. Und jetzt drehen wir uns eben wieder um die Frage, die du ja eben nochmal genannt hast, ob jetzt die Ausnahmeregelung eben von der Norm, um der es der Klägerin ja eigentlich auch mal ging, ob die einschlägig ist. Du hast die Voraussetzung eben schon nochmal genannt. Es muss eben so sein, dass dass der Steuerpflichtige Gefahr läuft, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Und da hört man schon, dass der Abzug oder dass die Hürde für den Abzug von Prozesskosten einfach extrem hoch gesetzt worden ist durch den Gesetzgeber. Die Klägerin aus unserem Verfahren sah diese Voraussetzungen aber in Bezug auf ihre ganz konkrete Situation. Wir erinnern uns, es ging ja um die Kosten für den Unterhalt, den nachehelichen Unterhalt. Und da sah sie diese Voraussetzung eben schon als erfüllt an.
Ja, genau. Denn sie hat im Hinblick auf das Vermögen, was sie hatte einerseits und auf die Einkünfteströme, die ihr zuflossen, andererseits im Prinzip isoliert argumentiert und hat gesagt, naja, die Immobilien, die dienen mir zur Altersabsicherung einerseits, die kann ich als Vermögen im laufenden Geschäft gar nicht einsetzen. Und außerdem ist es so, dass die fremdfinanziert sind und was die Immobilien angeht, eben auch Kredite zu bedienen sind. Und hinsichtlich ihrer Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit hat die Klägerin insbesondere darauf verwiesen, dass sie als Existenzgrundlage in diese Gesamtbetrachtung schon nicht mit einbezogen werden könnten, da es sich eben um befristete Beschäftigungen handele und insoweit nicht davon ausgegangen werden könne, dass die langfristig der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz dienen könnten. Letztlich sei es ja so, dass sie Aufstockungsunterhalt beziehe und das ja gerade ein sicheres Anzeichen dafür sei, dass sie ohne diesen Unterhalt, denn sonst gäbe es keinen Aufstockungsunterhalt, ja wirtschaftlich Gefahr laufe, in ihrer Existenz gefährdet zu sein. Vera, vielleicht kannst du einmal die tragenden Gesichtspunkte zusammenfassen, die der Senat dann für seine Entscheidung herangezogen hat.
Ja, unser erster Senat ist der Argumentation der Klägerin im Ergebnis nicht gefolgt. Die Klage der Klägerin hatte jetzt also in der zweiten Runde hier bei uns keinen Erfolg. Mit Urteil vom 18.09.2024 ist die Klage abgewiesen worden. Denn der Senat hat eben diesen Ausnahmetatbestand, über den wir ja jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, nicht als gegeben angesehen. Vielleicht noch kurz als Einschub. Man kann sich ja auch fragen, warum hat der Senat jetzt nicht nochmal was zu den Werbungskosten gesagt? Aber da ist es einfach so, dass nach 126 Absatz 5 FGO der finanzgerichtliche Senat nicht nochmal über das entscheiden kann, was der BFH ja jetzt schon endgültig abgelehnt hatte. Da hat der BFH ja gesagt, nee, Werbungskosten sind es auf keinen Fall. Ja, in Bezug auf die Berücksichtigung von außergewöhnlichen Belastungen hat der Senat dann ausgeführt, also unser Senat, dass die Klägerin ohne die gerichtliche Geltendmachung des nachehelichen Unterhalts gerade nicht Gefahr gelaufen wäre, ihre Existenzgrundlage zu verlieren oder ihre lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können. Zur Bestimmung der Existenzgrundlage hat der Senat eben nochmal gesagt, sind alle Einkunftsquellen und das gesamte Vermögen einzubeziehen und nicht so ein bisschen wie die Klägerin meinte, dass man das so voneinander trennen kann. Denn es kommt eben auch darauf an, ob die gesamte Existenzgrundlage bedroht ist. Und die Klägerin hatte noch eingewandt, dass, wenn man das so weit oder sieht, wie die Rechtsprechung, dass dann gar keine Anwendungsfälle mehr für diesen Abzug von Prozesskosten gibt. Aber das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich schon Rechtsprechungsfälle, zum Beispiel, wenn es droht, dass man das eigene Wohnhaus verliert und dann vielleicht in die Obdachlosigkeit rutscht. Ja, der erste Senat hat dann noch ein bisschen weiter ausgeführt und zwar zum Zeitpunkt der Betrachtung. Das war hier nicht ganz unerheblich, denn die Klägerin hatte ja nicht in allen Jahren gleich viele Einkünfte. Am Anfang lief es ja mit den Immobilien zum Beispiel noch nicht ganz so gut, später etwas besser. Und hier ist es aber so, dass man auf den Zeitpunkt abstellen muss, wenn die Aufwendungen auch geltend gemacht werden. Und das war jetzt hier so, dass in dem Moment die finanzielle Situation schon deutlich besser war, während als die Aufwendungen angefallen waren, die Klägerin noch etwas weniger Einnahmen hatte. Und zu guter Letzt hat der Senat auch nochmal betont, die Existenzgrundlage der Klägerin waren nicht diese Unterhaltsleistungen, die auch befristet waren, sondern ihre Arbeitskraft. Die Klägerin hatte ja studiert, die konnte arbeiten, die hat auch gearbeitet. Ihre befristeten Arbeitsverhältnisse sind in unbefristete Arbeitsverhältnisse überführt worden. Und aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse und der Möglichkeit, die Arbeitskraft einzusetzen, konnte sie dann eben auch ihre Existenzgrundlagen tragen. Und auch die Immobilien dienten letztlich dazu, denn die haben auch positive Einkünfte abgeworfen und sich ja im Grunde selbst getragen. Die waren jetzt nicht, die haben nicht nur negative Einkünfte zustande gebracht. Damit hat der Senat dann abschließend eben die Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz verneint.
Waren das denn auch Überlegungen, die jetzt jedenfalls in Teilen neu waren, sodass der Senat insoweit die Revision hat zulassen müssen und damit Anstoß für eine dritte Runde hätte geben können?
Nein, das hat der Senat hier nicht gesehen und dem stimme ich auch uneingeschränkt zu. Denn diese Frage, wann Prozesskosten zu berücksichtigen sind als außergewöhnliche Belastung, die ist eben anders als diese Werbungskostenfrage schon durchaus sehr oft Gegenstand von Entscheidungen gewesen, auch BFH-Entscheidungen. Und die Grundsätze sind da herausgearbeitet. Diese Grundsätze hat der unser Senat auch herangezogen und auf diesen konkreten Einzelfall angewandt. Das ist ja unsere ganz klassische Entscheidungsgrundlage und kein Fall für eine Revisionszulassung.
Ja, vielen Dank, Vera, für diesen Einblick in die Entscheidung des ersten Senats. Man kann auch ergänzend dazu sagen, dass die Entscheidung unter dem Aktenzeichen 1K 494 aus 18E ergangen ist. Die Entscheidung ist ab heute, ab dem 15.10. über unsere Homepage abrufbar und wird auch nochmal in unserem heute erscheinenden Newsletter dargestellt, für den ich an dieser Stelle nochmal Werbung machen möchte. Also wer immer auf dem Laufenden bleiben will, was aktuelle Entscheidungen, aber auch Personalentwicklung aus unserem Haus angeht, der sollte den Newsletter abonnieren. Vera, ich danke dir für deine Mitwirkung in dieser Folge und könnten mir vorstellen, dass wir uns demnächst wieder, allerdings dann mit einem anderen Fall hören.
Ja, Christian, ich danke dir auch, dass ich heute mal wieder dabei sein konnte und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören.
Machen Sie es gut, bis im November.
Tschüss.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.